Jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau. Der Podcast von Barbara Schöneberger. Viel Spaß wünscht Kneipp mit der patentierten Aromapflegedusche Lebensfreude. Sie sorgt mit ihrem frischen, sonnigen Duft nachweislich für gute Laune.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
Meine Damen und Herren, das sind die Waffeln einer Frau. Ja, und wie man uns kennt und liebt in dieser Woche mit einer neuen Ausgabe. Ich sitze hier zusammen mit Clemens, meinem Podcast-Producer, und wir stellen heute ein Gespräch vor, aus dem man definitiv klüger rausgeht, als man reingegangen ist.
Ja, bevor wir auf unseren Gesprächspartner kommen, muss ich eine Sache sagen. Ja. Ich weiß jetzt schon, dass diese Folge mir wegen eines einzigen Satzes immer im Gedächtnis bleiben wird. Ihr werdet nachher verstehen, worum es genau geht. Aber wenn man ihn erstmal so nimmt, wie du ihn gesagt hast, ich habe ein Bioloch, benutze es aber kaum. Ich lasse das mal so stehen, ihr versteht nachher, worum es geht.
Da wäre es mir jetzt wichtig, dass ihr diese Folge unbedingt anhört, damit es nicht zu schrecklichen Verwechslungen kommt. Mein heutiger Gast ist Nelson Müller. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann es auch kaum verschleiern, dass ich eine große Sympathie für diesen Mann hege, weil ich habe ihn ein paar Mal beobachtet, wie er gekocht hat. Und es ist wirklich, da siehst du einfach einem spitzen Künstler zu, wie er Dinge zubereitet, wie der Radieschen schneidet, Clemens, da kriegst du Tränen in die Augen.
Und schneiden, hat er auch gesagt, ist ganz, ganz wichtig, haben wir heute gelernt. Wir haben viel gelernt, auch über Spargelkochen. Und was mir ja besonders gut gefallen hat, und da merkt man eben, dass das so ein Typ mit so Leidenschaft ist, das hat mich so ein bisschen erinnert, ich habe es extra mal nachgeguckt, Folge 67, Tim Raue, falls ihr nochmal reinhören wollt. Da ging es nämlich auch, der hat so ein Rezept zusammengestellt und ist so ins Schwärmen gekommen. Und ihr habt ja heute auch sozusagen schwierige Zutaten zu Rezepten gemacht. Da hat er gezeigt, was er kann.
Ich schlage vor, wir hören einmal noch ganz kurz rein, was unser Sponsor zu sagen hat. Der hat nämlich noch einen kleinen Vorschlag zu machen. Bitte sehr.
Absolut richtig. Und unser heutiger Partner ist die Firma Kneipp und ihre patentierte Lebensfreude. Falls ihr euch jetzt fragt, patentierte Lebensfreude, wie soll denn das gehen? Ganz einfach. Lebensfreude ist der Name eines Duschgels, mit dem sogar Pessimisten zu Optimisten werden, denn der frische, sonnige Duft mit natürlichen ätherischen Ölen hebt nachweislich die Stimmungslage. Das ist jetzt nicht nur so dahingesagt, das wurde ganz offiziell in einer Studie bestätigt. Und weil diese Rezeptur so besonders ist, haben die bei Kneipp sich das natürlich patentieren lassen, ist ja klar. Also, wenn ihr nachweislich nach der Dusche besser gelaunt sein wollt als vorher, dann probiert doch einfach mal die patentierte Lebensfreude von Kneipp aus. Jetzt auf kneipp.world/Lebensfreude. Kneipp mit Doppel-P.world/Lebensfreude. Viel Spaß unter der Dusche. Patentierte Lebensfreude gibt's nur von Kneipp. Das war's von mir. Barbara, bitte sehr.
Ja, und dann geht's aber auch los. Heute mit Nelson Müller bei den Waffeln einer Frau. Liebe Freunde, ich schalte heute nach Essen, spreche aber dort mit einem Schwaben, genauer gesagt einem Afro-Schwaben, so bezeichnet er sich selber. Ich bin fast ein bisschen aufgeregt, dass du heute in der Leitung bist. Nelson Müller ist bei uns!
Barbara!
Ich habe mich sehr auf dich gefreut. Erstes Mal ist es natürlich spannend von dir zu hören, wie es dir so ergangen ist die letzten Monate. Ja, und dann fand ich unser letztes Treffen sehr ermutigend, muss ich sagen. Da haben wir sehr schön zusammen gekocht. Und als ich gesehen habe, wie du Radieschen gewürfelt hast, bin ich persönlich ein bisschen in Stimmung gekommen.
Echt jetzt? Ja, ich fand's auch schön, weil du so echt in der Küche unkompliziert bist, ne? Also gibt ja auch viele, die dann sagen, ja, das esse ich nicht und da nicht und dort nicht. Und ich fand es total schön, dass du dann halt auch einfach alles gegessen hast oder aber auch dann auch genossen hast, aber auch mal des Lobes war's, ne? Das brauchen wir Köche ja auch mal. Jemand, der dann auch mal sagt, du hast es schön gemacht, ne? Also
ich bin nicht nur in der Küche unkompliziert, sondern auch sonst tatsächlich. Aber es ist einfach so, und da muss ich wirklich sagen, ich nehme das dann immer so mit, wenn ich als ich dich getroffen habe und ich habe dir beim Kochen zugesehen. Das empfinden ja, glaube ich, alle Menschen, wenn du mit jemandem kochst, der das halt professionell macht. Das ist genauso wie wenn, keine Ahnung, halt, wenn einer, du machst das ja den ganzen Tag. Die Art, wie du mit Lebensmitteln umgehst und die zerlegst, sage ich mal, da ist eine ganz, ganz große Ästhetik drin.
Ja, aber das habe ich mir auch so ein bisschen von Johann Lafer abgeschaut. Also ich war ja, als ich Koch gelernt habe oder meine Kochausbildung machen wollte, habe ich immer diese Sendung von ihm gesehen. Und er hat alles so hardcore liebevoll angefasst und immer halt, du kennst ja diese eine typische Haltung, und ich wollte ja dann auch aufstreben, also auch in diese Sterneküche, und wollte halt das alles immer machen, und ich habe das bei ihm dann so gesehen, und Ja, ich glaube einfach, man, irgendwann beschäftigst du dich damit und du merkst halt, oder merkst dann einfach, dass die großen Meister alle irgendwie die Sachen krass anfassen und dass man es mit Hingabe machen muss und wirklich vorsichtig und ja, eine gewisse Art Gemüse oder Fleisch oder Fisch anzufassen, weißt du? Und das geht dann irgendwann in Fleisch und Blut über. Und ich kann es, glaube ich, gar nicht mehr abstellen. Das ist halt einfach so. Also ich kann da gar nichts dafür sozusagen. Ich mache es nicht bewusst. Ich mach's halt einfach.
Hinterher sind halt alle Würfelchen gleich groß. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein bisschen der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich bin ja eine viel und begeistert kochende Frau, also Hausfrau und Mutter. Und bei mir, ich hack, muss ich ehrlich sagen, schon vieles so ein bisschen zusammen dann, ja. Also, weil ich mir denke, das schmeckt ja auch gut, auch wenn die Tomaten jetzt, jede Tomatenstück hat eine unterschiedliche Größe. Ich habe es noch nie geschafft, eine Möhre so zu schneiden, da sind manche sind 1,5 Zentimeter und manche sind, sage ich jetzt mal, halt nur 0,5 Zentimeter dick, wenn ich die irgendwie schneide. Und ich denke mir dann immer, ist wurscht, aber ich find's toll, wenn Männer das machen. Männer sind da sorgfältiger. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so kategorisieren kann, aber das ist meine Erfahrung. Männer schneiden dann die Stücke in gleiche Größen, weil sie sagen, man würde es hinterher schmecken.
Ja, es sind so mehrere Sachen, die da zusammenkommen. Also einmal ist ja Kochen ganz viel Schneiden, ne? Schnitttechnik, Schnittformen haben einen totalen Einfluss auf den Geschmack, auf
wirklich?
Die Ästhetik, Aussehen. Ja, wirklich. Also in Japan musst du ja irgendwie 7 Jahre Ausbildung machen und von denen, glaube ich, gefühlt erstmal 4 Jahre schneiden, bevor du überhaupt auch nur annähernd dich Koch nennen darfst, weil einfach da noch viel mehr Lebensmittel halt eher geschnitten werden, gar nicht unbedingt immer nur heiß gegart werden und so. Da hat es noch einen viel, viel größeren Stellenwert als bei uns, aber bei uns ist es auch extrem wichtig. Allein wie du etwas schneidest, davon hängt die Ästhetik ab. Ich meine, was ist Architektur am Gemüse oder am Produkt, ja? Und die andere Sache ist ja, ich meine, als Schwabe ist man natürlich auch ein bisschen genauer, gell? Da schaut man schon mal genau hin, ob's Würfele auch ein Würfele ist oder ob das halt ein
Kaschbeck
ist. Ja, oder ein Streife, das geht
nicht. Oder ja, Bröckle. Also, Bröckle halt vielleicht, ja, gell?
Bröckle, neu. Bröckle kann man halt machen.
Weißt du, ich bin, also ich habe... Das ist interessant, dass wir mal drüber sprechen. Ich habe ja viele Küchensituationen in meinem Leben schon ausprobiert und hatte mir ein Bioloch gewünscht. Das klingt jetzt auf den ersten Blick schrecklich. Ja, ein Bioloch. So wurde mir gesagt, heißt es. Ja, jetzt pass auf, ich kann alles erklären. Nein, das Bioloch ist, glaube ich, erfunden worden von Alfred Biolek, der immer in seiner Küche, in seiner ja ersten, er hatte ja, glaube ich, die allererste Kochshow überhaupt im deutschen Fernsehen mit Alfredissimo, da gab es ein Loch und da haben die immer alles, was geschnitten war und an Abfällen anfiel, haben die in dieses Loch reingeschoben. Und jetzt habe ich mir in meiner Küche ein Bioloch installieren lassen und da hängt unten so ein Eimer dran. Das ist total cool, aber ich benutze es nie. Ich stelle jetzt immer auf diesen Deckel von dem Loch, stelle ich jetzt immer die Obstschüssel drauf, weil es mich eigentlich nervt. Wie machst du das alles, was du klein schneidest? Hast du Leute, die das dann für dich wegräumen? Was machst du mit dem Zeug, was du abschneidest?
Also Bioloch finde ich eigentlich ganz lustig. Ich kannte die Bezeichnung noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also würde mich auch schämen, in der Küche zu sagen, hey, das macht ihr bitte ins Bioloch. Aber ich nenne es Tischmüll.
Ja.
Ich stelle mir jedes Mal, wenn ich anfange zu arbeiten, 2, 3 Tischmülls auf. Einen für Plastik, ein Bioloch als Tischmüll. Mhm. Und dann mache ich halt schon immer die ganzen Gemüsereste rein, weil die kannst du ja wunderbar auch in so eine Brühe reingeben dann, also das entweder in die Jus, die du gerade irgendwie aufstehen hast, oder eine Gemüsebrühe, die du aufstehen hast. Und das finde ich schon absolut sinnvoll.
Was mache ich mit den Spargelresten, wenn ich die schäle? Und ich kaufe jetzt ja viel Bio, aber Spargel, ehrlich gesagt, da bin ich manchmal ein bisschen zu geizig, wenn ich da 12 Euro hinlegen soll. Da kaufe ich das jetzt irgendwo. Sterbe ich, wenn ich die Spargelschalen mit in die Suppe packe und das dann nochmal auskoche, weil ich dann die ganzen Pestizide mir da nochmal richtig reinziehe, oder kann man das ruhig machen?
Naja, da du ja eh Bio-Spargel kaufst, der halt auch nicht gespritzt ist und so weiter. Nein, Quatsch. Also ich glaube, Spargel ist tatsächlich so ein Produkt, wo man jetzt auch nicht so wirklich hinterfragt, ob es Bio-Spargel ist, ja, weil Spargel
immer bei uns gut
ist immer, Spargel ist automatisch gut.
Ja.
Ja. Also der ist so positiv besetzt, dass man das, finde ich, weniger hinterfragt wie bei anderen Gemüse- oder Obstsorten. Aber ist so herrlich. Also gerade Spargelschalen auskochen ist alles super. Und ja, also ich finde schon wichtig, darauf zu achten, auf Bio und nicht, dass man eben keine Rückstände hat, aber auf der anderen Seite darf man auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Und man muss auch einfach ein bisschen machen. Also ich finde immer, wird schon cool auch, dass es irgendwie jetzt gang und gäbe ist, dass man mehr darauf achtet. Das ist ja auch immer Thema unseres Lebensmittelreports, den wir immer so machen, wo wir dann auch Dinge aufdecken und so weiter. aber es muss alles immer noch alltagtauglich sein. Ja. Und weißt du, wir haben, wenn man dann wirklich so manchmal in anderen Ländern ist, wo du dann rausgehst und siehst, mit was für Autos da rumgefahren wird, wie es überall nach Benzin riecht und wie hoch ja der Grad der Luftverschmutzung ist, und dann im Vergleich zu Deutschland kann man schon sagen, ja, ja, muss man sich auch ein bisschen entspannen und die Spargelschalen gerne auskochen, gerne eine Spargelsuppe draus machen, aber nicht vergessen, auch ein bisschen echten Spargel mit reinzugeben, weil sonst schmeckt sie nicht.
Ja, ich mache immer die Spargelreste. Ich muss ja sagen, ich habe es ja schon gesagt vorhin beim Schneiden, nicht ganz so zärtlich zugange wie du. Und bei mir ist dann schon so, dass mir von 20 Stangen brechen mir 5 ab. Und die haue ich dann halt, ja. Und die haue ich, und weißt du, was ich dann mache? Ich schwenke dann die Butter, die dann noch im Ding ist, und auch die Kartoffeln, das schmeiße ich alles in den Topf dann rein, und dann mache ich einfach mit meinem kleinen Quirl und ein bisschen Sahne drauf und nochmal Salz und Pfeffer, und dann ist die Spargelcremesuppe fertig. Und wenn sie keiner wegschüttet, was mir regelmäßig passiert, weil irgendeiner in die Küche kommt und sagt, was steht denn hier für ein Brackwasser rum, schmeiße ich weg, dann ist es immer köstlich.
Naja, ganz ehrlich, bei einer Suppe ist ja auch wurscht, ob die Spargelstangen brechen. Also wenn du Spargel kochst, solltest du ein bisschen vorsichtiger mit den Stangen umgehen.
Soll ich die hinstellen oder hinlegen, die Stangen? Beim Kochen?
Leg sie hin besser, dann sind sie safer. Also leg sie hin und leg sie auf ein Tuch auch vielleicht. Und ich liebe Spargel. Also ich finde, das ist ja so echt mega cool, weil du direkt das Gefühl hast, dass es gesund ist. Ja. Du merkst es ja, Gesunde merkst du direkt nach dem ersten Toilettengang.
Absolut. Ja, du hast das Gefühl, alles kommt raus, was immer schon mal raus wollte. Ja.
Ja, auf jeden Fall ist ja direkt, du hast also direkt den Effekt. Aber ich muss dann auch sagen, ehrlich gesagt, so Ende Juni reicht's mir dann auch mit Spargel. Es ist natürlich so, dass ich es im Restaurant dann jeden Tag sehe. Ich habe gestern 50 Kilo Spargel von Freunden aus Dagobertshausen geschickt bekommen. Und das ist alles schön, aber so in 2 Wochen reicht dann auch mit Spargel.
50 Kilo Spargel. Oh Gott, das ist mein Traum. Mhm. Und der hält sich ja auch so gut, gell? Wenn man den so einschlägt ins Tuch und dann in den Kühlschrank legt, ist so alles super. Gibt's Spargel in Ghana?
Boah, da fragst du mich was. Ich glaube schon. Ich meine, ich hätte welchen gesehen. Aber
warum auch nicht, ehrlich gesagt?
Das ist für mich, ist eher, warum auch nicht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine andere Form. Es gibt extrem viele Gemüsesorten in Ghana. Aber das würde ich jetzt nicht so fühlen. Also jetzt das dort in so einer klassischen deutschen Art und Weise zu essen, würde jetzt, wer hätte was für mich, wie wenn du irgendwo auf dem Kreuzfahrtschiff in der Karibik ins Bierzelt gehst.
Ja, oder eine Weißwurst servierst. Hast du, ich gehe davon aus, dass du eine ziemliche Ahnung davon hast, wie die ghanaische Küche aufgebaut ist. Worauf könnte ich mich da freuen, wenn ich da essen würde?
Also ich habe jetzt nicht die Mega-Ahnung, weil ich ja wirklich meisten Teil meines Lebens in Deutschland eben verbracht habe und auch hier aufgewachsen bin. Aber natürlich beschäftige ich mich damit. Ich liebe auch viele Gerichte. Jollof Rice ist für mich ein absoluter Klassiker. So ein Reis, der in einer Soße gekocht wird aus Knoblauch und Tomaten, Palmöl und so. Das wird halt alles gemixt. Dann kochst du den Reis in dieser Soße und der Reis nimmt halt diesen Fond auf und wird dadurch so rötlich. Oft gibst du noch entweder Huhn dazu oder Garnelen, Shrimps, irgendwas. Gibt es mit scharfer Soße, total lecker. Dann gibt es klar das Fufu, Kokoyam, Waji. Es gibt richtig viele Gerichte, muss man sagen. Die Küche ist sehr vielfältig. Schmorgerichte, Contemere zum Beispiel, super lecker. es wird viel geschmort, ja. Ja, muss man sagen. Man isst wenig. So Steaks, die so irgendwie jetzt Medium und was, das macht man eigentlich weniger.
Schmoren heißt einfach ein bisschen unten Sud rein und Deckel drauf, oder? Und gib ihm.
Genau, richtig. Okay. Ich glaube einfach, das hat auch was mit dem Klima zu tun. Man muss echt sagen, durch das subtropische Klima, oder tropische Klima ist es ja, verderben die Sachen auch sehr schnell. Ne? Deshalb wird, glaube ich, auch viel frittiert und viel geschmort, wo einfach nicht so viel passieren kann. Ne? Und das prägt die Küche auf jeden Fall extrem.
Super, es klingt auf jeden Fall toll. Das mache ich. Habe ich mir gerade, als du es gesagt hast, habe ich mir überlegt, wenn ich nach Hause komme, nehme ich mir einen Reis und mache den in einer Knoblauch-Tomaten-Brühe. Werde ich den so lange machen, bis der ghanaisch rot ist.
Ja, aber es gibt ja in so vielen Ländern diese Art von Reis. Der heißt halt, der andere heißt, hier heißt er dann irgendwie Juvec oder also diesen Reis, ne? Oder Fried Rice in Indien oder in Ostafrika. Ich finde sowas ja auch immer schön, dass es immer so viele Parallelen gibt für Gerichte in anderen Ländern, die eigentlich das Ähnliche sind, natürlich einen anderen Namen haben und man erkennt immer so ein System dahinter. Das ist ganz cool.
Ich habe letztens mit jemandem darüber gesprochen und der meinte, dass forschungsmäßig ergeben hätte, dass der Geschmack, auf den die ganze Welt sich einigen kann, sind Nudeln mit Ketchup, weil das sozusagen alle Geschmacksnuancen enthält, die halt überall gegessen werden. Dieses süß und trotzdem irgendwie fruchtige des Tomatenmarks und dann eben die Nudeln, sowas Teigiges und so, und das würde auf der ganzen Welt den größten Anklang finden. Ist doch schön.
Ja, du hast ja in Tomate natürliches Glutamat. Mhm. Deshalb schmecken uns auch Tomatensoße oder alles, was mit Tomate ist, schmeckt uns gut, weil es einfach so ein, ja, dieser Umami-Geschmack einfach durch die Tomate schon kommt.
Umami heuscht es.
Umami, gell?
Ach so, Umami heißt, das ist so ein bisschen, was ist das? Süßlich.
Nee, Umami ist eine Geschmacksrichtung, die eigentlich so den vollkommenen Geschmack beschreibt.
Umami, ne? Also, das könnte man doch als cooles neues Jugendwort einführen. Ey, du bist, Alter, Umami, du bist so krass Umami.
Ja, auf jeden Fall. Also man könnte es auch verschieden betonen. Also bei dir könnte man auch sagen, Umami.
Ja, das würde auch gehen. Oder Omami.
Umami? Bist du schon Umami?
Nee. Na, sag mal, entschuldige, ich habe gerade Abi gemacht. Bist du verrückt?
Weiß man ja nicht heutzutage.
Ah ja, klar.
Warst du denn eigentlich schon mal in Ghana?
Nee, aber ich würde wahnsinnig gerne mal hin, weil schon allein, wenn ich nur höre, was es da alles zu essen gibt und überhaupt auch sonst. Ich muss die bald, ganz ehrlich, ich bin überhaupt noch nicht so viel rumgekommen, wie ich müsste eigentlich. Ich habe ja noch relativ kleine Kinder und ganz ehrlich, dann hast du nicht das Bedürfnis wegzufahren ohne die Kinder, du hast aber noch weniger das Bedürfnis wegzufahren mit den Kindern, weil ich setze mich nicht ins Flugzeug und fliege 7 Stunden irgendwo hin, wo die sich dann hinterher sowieso nicht dran erinnern, aber ich will das alles noch machen. Reist du viel?
Ja, schon. In den letzten Jahren bin ich wieder mehr gereist, auch im Rahmen der Sendung Lebensmittelreport, echt großes Glück. Aber ich muss sagen, privat bin ich auch gerne in Deutschland unterwegs. Also ich war früher mit meinen Eltern hier in allen möglichen Mittelgebirgen des Landes und an der Nordsee, an der Ostsee, am Schwäbischen Meer, gell, Bodensee. Und ich glaube, das ist ja jetzt auch der Trend jetzt wieder. Dann wird ja jetzt auch...
Da wirst du dieses Jahr auch wieder hinfahren, mein Lieber, kann ich dir sagen, wenn sie dich nicht über die Grenze lassen. Also kannst dich schon mal darauf einstellen, viel Käsespätzle zu essen in diesem Sommer. Ich habe gerade geguckt bei dir bei Instagram, du hast ganz früh angefangen, dich auf Corona einzustellen und hattest viele gute Ideen. Wann hast du gesehen, okay, wir müssen offensichtlich schließen, ich muss mir irgendwas überlegen, wie ich weiterhin meine Kunden erreiche?
Also ich war da relativ informiert auch. Also ich habe dann, es war so eine Phase, wo du wirklich alle Stunde einmal Nachrichten geguckt hast und geschaut hast, was passiert, weil das ja so deine Existenz betrifft. Und ich hatte aber auch viele Sachen schon in der Schublade irgendwie. Und das Müllers ist so ein Hybrid-Restaurant. Total witzig. Es ist ja am Eingang eines Supermarktes, so ein bisschen so, ja, Mini-Mall-mäßig, ja, und wir haben schon, als wir es gebaut haben, einen Imbiss eingebaut, also so, dass man die Fenster alle aufschieben kann und man dann wirklich so ein Imbiss hat, so ein Ruhrgebiets-Imbiss, im Grunde ein bisschen edler, ein bisschen schicker, ja, aber schon so. Mhm. Und als es dann hieß, Restaurants können Liefer- und Abholservice anbieten, war das nicht weit, ja. Also das war jetzt nicht so, dass ich da lange drüber nachdenken musste, sondern es ist halt einfach schon da gewesen. Und dann haben wir die Türen aufgeschoben und hatten halt den Imbiss, ja. Und das ist natürlich echt ganz schön. Manchmal hadert man ja mit seiner eigenen Situation und denkt sich, ach, vielleicht wäre es schön, so ein Schloss irgendwo an einem See zu haben als Restaurant.
Als Restaurant nicht. Privat vielleicht, aber als Restaurant glaube ich nicht.
Ja, weil im Winter kommen die Gäste nicht. Und jetzt so ein urbanes Stadtrestaurant, hast du halt immer was los, ist immer Action. Ja. Und das hat uns dann ganz gut geholfen. Dann hatte ich einen Freund, der kannte den Chef von Lieferando, hat dann da direkt angerufen, mir da eine Connection gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, komm, wir haben auch irgendwie 1-2 Autos über, damit fahren wir dann auch noch aus, weil Lieferando macht ja nur im Umkreis von 2 Kilometern. Da mit ihren Bikes die Geschichten. Wir sind dann wirklich im ganzen Ruhrgebiet ausgefahren.
Und habt Genussboxen. Sind das diese Sachen, die Genussboxen, die man bei dir ordern konnte?
Genau, das war dann das nächste Ding. Ich hatte immer schon so die Idee, mit Müllers nochmal so eine Sache zu haben, so eine Box, die man nach Hause schickt. Meine Eltern, die bestellen immer bei so einer italienischen Firma so Genussboxen schon seit ewigen Zeiten. Und meine Mutter freut sich immer, wenn sie da die Tomatensoße auspackt und so. Und sowas dachte ich, kann man ja auch mit Müllers machen. Ja, ja? Und dann haben wir das Ostermenü gemacht in der Genussbox. Und das ging tierisch ab. Ja, also wir waren alle völlig überrascht davon, wie viele Boxen wir haben wollten. Und mittlerweile machen wir jetzt alle 2 Wochen irgendeine schöne Box und wollen das jetzt auch weiter ausbauen. Und das macht total Spaß.
Du, am Ende willst du überhaupt gar keine Gäste mehr da rumsitzen haben. Die machen ja auch Dreck, die schmutzen, die wollen sich unterhalten, die wollen dich persönlich treffen. Du kannst ja jetzt langfristig einfach auf Boxen umstellen. Schickst die Box, legst ein schönes Foto von dir rein.
Ja, könnte man schon, aber ich glaube, das ist das Wichtige an der Gastronomie oder ja auch in anderen Branchen, sich divers aufzustellen, einfach verschiedene Sachen anzubieten. Ja, wer weiß, irgendwann heißt ja, Boxen sind nicht mehr toll oder irgendeiner verschickt irgendwann mal eine Bombe in der Box oder keine Ahnung.
Oh Gott, wir wollen hoffen, dass dir keiner dein Geschäft so auf diese plumpe Art und Weise kaputt macht.
Nein, natürlich nicht. Nein, also es ist eine tolle Idee und ich glaube, dass die Leute ja einfach sich schon ein bisschen mehr auf zu Hause eingerichtet haben und generell auch freut man sich ja, wenn man so eine schöne Box nach Hause geschickt bekommt, man macht die dann auf und dann, wir schreiben ja auch immer schöne persönliche Briefe noch mit rein und ich probiere ja wirklich alles selber, wir machen alles manufakturmäßig bei uns in der Küche, weil wir gerade natürlich nicht so viel los haben im Restaurant. Irgendwann werden wir es vielleicht mal auslagern müssen, aber ich habe mir auch fest vorgenommen, dass wir es nicht in eine andere Produktion geben, sondern dass wir das weiterhin selber machen werden, auch wenn es jetzt in Zukunft noch mehr Boxen werden, weil es einfach wichtig ist, dass es so handwerklich ist. Ne? Wir haben Pralinen gemacht und Vanillesoße und alles selber Handarbeit. Ne?
Och, setz dich doch mal. Wenn du sagst, ihr habt 2 Autos, die auch im Ruhrgebiet. Ich meine, Berlin ist so weit jetzt auch nicht. Dann könntest du. Das klingt richtig, richtig toll. Und es hat mir jetzt auch Lust gemacht, wenn ich meinen Reis mit Knoblauch und Tomate durch habe, dann nochmal irgendwie eine Box zu bestellen, weil das stimmt schon, die Vorstellung, da kommt was an.
Schick mal deine Adresse, dann. Dann schicken wir dir mal eine Box.
Ja, die kannst du mir doch, mit der Post geht doch auch schnell. Manchmal hat meine Mutter mir ein Brot.
Das ist ja die Idee. Also wir verschicken es gekühlt, deutschlandweit.
Nein.
Ja, sicher.
Ach so, ja, dann ist ja alles easy. Ja, dann bestelle ich das ganz regulär bei dir. Meine Mutter schickt mir manchmal das gute Pfisterbrot, weil das der Frankenleib, den gibt's nur in München und der ist 2x gebacken. Dann packt die mir 4 Brote in so ein Paket und schickt mir das zu. Und dann aber kann es natürlich passieren, dass ich ausgerechnet dann nicht da bin in der Woche oder irgendwie der Zettel aus Versehen irgendwie in die Schublade kommt und es keiner abholt bei der Paketstation. Da habe ich dann manchmal schon so nach 2 Wochen es hatte schon etwas Fahrt aufgenommen, das Brot dann in dieser Box und dann habe ich einfach 4 verschimmelte Frankenleibe da rausgepackt nach.
Das machen die bestimmt extra, damit du nochmal in der Filiale vorbeikommst.
So. Ja, wenn ich da morgens auftauche, ich glaube, das braucht tatsächlich keiner. Aber das klingt ja wirklich super. Also das heißt, ihr verschickt es und dann kann ich mir das zu Hause einfach zubereiten. Das genau. Ist eine sehr gute Idee.
Gute Idee. Ja, das kommt dann und genau, das sind halt meistens vakuumiert oder mal im Gläschen und jetzt haben wir jetzt zum Beispiel bei der Vatertagsbox ist halt auch mal ein Bierchen mit drin und da ist eine Herrencreme zum Beispiel mit drin, ne? Also das, ja, so Beeren aus dem Schrebergarten, Omas Vanillesoße, also alles, was man als Mann, worüber man sich als Mann freut, ne?
Und, eine kleine ja, Frau schon, noch, ja. Silvi Mais zusammengefaltet noch mit dazu. Und so.
Barbara Schöneberger, wenn. Hallo.
Ja, komm jetzt, Nils. Es ist doch.
Hallo.
Ja. Hallo. Ja, aber da musst du schon, das ist dann schon eine Art Schrankkoffer, der da angeliefert wird irgendwie. Aber gut, wenn ich da rausspringe, dann ist natürlich tatsächlich große Freude.
Ja, du bringst mich da auf Ideen. Eigentlich hätte man echt so einen großen Koffer. Playboy noch reinlegen müssen.
Der Playboy wäre nicht schlecht tatsächlich. Das finde ich lustig. Gibt's noch irgendjemand, der Playboy liest?
Ich habe das Gefühl nicht, ehrlich gesagt. Nee. Also ich habe noch nie einen irgendwo gesehen, aber ich glaube, man lässt ihn halt auch nicht offen liegen meistens, oder? Wenn man einen hat.
Entschuldige bitte, den Playboy. Da sind ja, ich glaube, die sind inzwischen noch nicht mal mehr nackt. Ich meine, da ist ja jede Vodafone-Werbung irgendwie, siehst du mehr als im Playboy. Ich glaube, inzwischen müssen die immer irgendwie zumindest untenrum was anhaben. Und oben machen sie ja auch immer so und strecken sich nach Kokosnüssen oder so. Ich habe ein Haus in Österreich, da haben die in diesem Kaff, wo ich wohne, haben die ein Playboy-Shooting gemacht. Und ich habe wirklich gedacht, ich träume, weil ich bin am Wanderweg entlang gelaufen, ja. Und plötzlich kamen 2 Mädchen oben ohne in Loden Strapsen mit so Hirschgeweihen irgendwie, keine Ahnung, irgendwie aus dem Gebüsch raus. Und dann dachte ich mir, ich habe eine Fata Morgana. Dann stellte sich aber raus, die waren an dem Wochenende da und lagen da überall auf der Wiese rum und haben sich irgendwie fotografieren lassen. Ganz tolle Sache. Wo hast du die erste nackte Frau deines Lebens gesehen? In welcher Zeitschrift?
Bei meiner Oma im Frankenland, nicht Oma, bei meiner Tante im Frankenland.
Ja.
Die hatte immer so einen Stapel auf der Toilette und die habe ich dann natürlich heimlich mir angesehen, bis mir irgendwann mal meine Mutter gesagt hat, dass ich mir doch vorstellen, also die hat das dann mitgekriegt, dass die da liegen.
Ja.
Und hat mir dann irgendwann gesagt, ich soll mir doch vorstellen, wie das ist, wenn man auf die Toilette ist und danach so eine Zeitung liest, dass das halt auch nicht so sauber und hygienisch wäre. Danach habe ich die dann nicht mehr gelesen.
Oh nein, das ist ja. Davon hast du dich abhalten lassen?
Ja, davon habe ich mich.
Aus hygienischen Aspekten hast du die Frauen beiseite gelegt?
Ja, doch. Ja, ich glaube, es war so eine Mischung aus ertappt gefühlt, also dass sie mich halt überhaupt darauf angesprochen hat, wies ja darauf hin, dass sie glaubte, dass ich die gelesen habe,
ja,
dass
ja.
ich das auch gemacht habe.
Ja.
Und dann noch dieses Hygieneding und so und ja, dann.
Hast du die war eine, so eine Mischung. Hast ja. du dir nicht eine rausgerissen? So eine vielleicht rausgerissen? Und kannst dich noch erinnern, wer? Was war das so? Was waren so die erste Frau, die man super fand irgendwie? Kannst dich noch dran erinnern?
Ja, in der Schule halt, ne? In der Schule hat man ja so immer so, hattest ja so die Mädels, die du gut fandest, ne? Ja. Und dann im Sportunterricht hast du halt irgendwie sich die Jungs irgendwie gestapelt am Schlüsselloch, um halt in die Damenkabine, also Frauenkabine reinzuschauen. Und die wurden natürlich auch erwischt von der Lehrerin und so. Und ach, es ist volle Programm. Also es war halt noch, als man noch Pimmel an die Tafel gemalt hat und so Geschichten. Also,
ja, aber da sind wir bald wieder. Ich habe das Gefühl, ich entwickle mich langsam wieder dahin. Ich kann da wieder drüber lachen.
Immer noch Spaß, finde ich auch. Ne? Also ich bin irgendwo einfach mal so ein Pimmel hinmalen, ist immer noch... Freut man sich noch genau wie mit 10.
Ich habe mal einen Freund besucht in seinem Büro. Der hatte da so eine Station, wo die immer ihre Skype-Calls oder ihre Nicht-Skype, das war noch bevor Skype den Hintergrund so unscharf gemacht hat. Da habe ich dem auf dem Flipchart auch zwischen all seine großen, vielstelligen Beträge einfach so einen tropfenden Pimmel gemalt irgendwie und dachte mir, na, irgendeinem wird es bei dem Call schon mal irgendwann auffallen. Da habe ich mich so drüber gefreut. Noch Wochen später musste ich darüber kichern.
Ja, das ist so, das sind echt die Freuden, die kleinen Freuden. Manchmal, ne? Also total bescheuert, ne? Aber irgendwie findet man es halt immer noch lustig.
Aber ich meinte eigentlich eine prominente Frau. Also so, du bist was, Jahrgang 80? Nee, 79. Also 79. Ich meine, ich rede so eher in Richtung von Samantha Fox bis Heather Locklear oder so. Die waren doch, was war so die Frau, die du richtig super fandst?
Ja, ich fand ganz lange Cameron Diaz super.
Ja, aber da warst du ja schon erwachsen. Die ist ja so alt.
Nee, doch. Das war noch so TV-Zeiten. War die nicht auch bei Beverly Hills bei dieser Serie dabei?
Nicht,
dass ich wüsste. Zahl da, wie hieß es nochmal?
Beverly Hills 90-210 oder so. Das,
ja,
nein, da war nicht Cameron Diaz mit dabei. Da meinst du die andere, du meinst Tori Spelling.
Ja, Tori Spelling, ja stimmt. Ja, die fand ich auch super.
Die hat inzwischen die Nase oberhalb der Augen montiert und die Brüste auf Höhe des Kinns. Die hat so an sich rumgeschraubt, das geht gar nicht mehr.
Ja, aber auf solche Sachen, ach, also ganz ehrlich, bis ich irgendwann mal verstanden habe, dass jemand sowas überhaupt macht, da war ich, glaube ich, Mitte 20 oder so, bis ich das gecheckt habe.
Wie man
aber
was macht. Das hat man
auch früher nicht so sehr gemacht, glaube ich, ne? Aber ja, du, natürlich gab es viele, viele, die man toll fand, ne? Also wirklich. Aber ja, irgendwann verändert sich das ja so ein bisschen, ne? Also jetzt so ein Fankult, also früher, boah, wen fand ich denn da toll? Also
ich fand schon Atreo toll aus der unendlichen Geschichte.
Weißt wen?
Atreo aus der unendlichen Geschichte, der mit seinem Pferd, das Pferd versinkt in den ewigen Sümpfen. in den Sümpfen der Traurigkeit. Du denkst, ich spinne, ich merke es an deinem Gesichtsausdruck.
Ja,
und Atreo ist auf dem, der war so toll, das war ein ganz junger Schauspieler und ich habe mir dann von einer Freundin, weil ich dachte mir, Atreo, Noah Hathaway hieß der Schauspieler, ich dachte mir, der wohnt sicher in Los Angeles und dann hat die gesagt, ich kann dir das Telefonbuch von Los Angeles besorgen und dann hat die mir das Telefonbuch von Los Angeles, keine Ahnung, und da stand er aber nicht drin. Und das war so, so frustrierend und ich habe immer gedacht, irgendwann werde ich den treffen und letztens habe ich ihn mal gegoogelt und man kann sagen, es lief mit seiner Karriere nicht optimal. Er wohnt jetzt in einer Wagenburg irgendwo. Mhm. Und so, also ganz gut, dass ich mich damals dann doch nicht so, weißt du, dass ich ihn nicht gleich geheiratet habe.
Ja, wobei du die würden ja alle, also dir würde ja die Welt offen stehen, was das angeht. Also
ja, das ja, naja, gut, es gibt schon gewisse Grenzen, aber ich muss sagen, also den hätte ich so, den fand ich so toll und da war das ja damals, da hast du einen Film im Kino gesehen und dann fand man jemanden toll und dann wusstest du, du musst 4 Jahre warten, bis man den dann auf Videokassette kaufen konnte. Das war schon ganz schön hart, das ist die Perspektive. Mhm. Da musste man jemanden sehr lieben, um da bei der Stange zu bleiben.
Ja, also ich tue mich jetzt schwer, dir Frauen aufzuzählen, weil ich habe auch das Gefühl, dass du an jeder irgendwie was finden würdest, was nicht so gut
überhaupt
ist.
Überhaupt nicht. Also da schätzt du mich völlig falsch ein, tatsächlich. Aber naja, gut, okay. Oh Gott, jetzt warte, ich habe hier den Stecker rausgezogen. Moment. Jetzt habe ich mich wieder eingestöpselt. Nee, ich verstehe. Also es geht in Richtung Tori Spelling, Cameron Diaz. Das kriege ich hin.
Ich fand super. Naomi Campbell war ich ganz lange riesiger Fan von.
Ich auch. Aber ich glaube, die ist kompliziert. Also die ist nicht unkompliziert in der Küche. Ich möchte jetzt gar nichts an ihr finden. Nicht, dass du sagst, ich würde sie schlecht reden. Aber Naomi Campbell ist nicht unkompliziert in der Küche. Im Vergleich zu mir.
Ja, die ist auf jeden Fall nicht unkompliziert. Nee, wer wäre denn unkompliziert? Boah, das ist auch echt immer so eine, also gerade Essen ist ja heutzutage kompliziert geworden. Na, da ist, glaube ich, keiner mehr easy. Nee, deshalb war das ja so schön, als du so, ja, ey, ist voll lecker und probieren und genießen und sich auch mal, weißt du, einfach mal genießen. Ich meine, klar, heutzutage hinterfragt jeder alles und vegan und dies und Allergie und Gluten und was weiß ich. Nee. Alles wichtig, alles schön, aber auch einfach mal sich zurücklehnen und sagen, komm, hier, schön reinbeißen, probieren, genießen, fertig.
Ja, du, ich kann auch bald als Lieferant dir dienen. Ich habe Hühner zu Hause. Ich produziere jeden Tag 8 Eier. Und ist leider jetzt wieder ein Huhn übers Wochenende zu Tode gekommen. Ist einfach tot von der Stange gefallen. Und das bei meiner Pflege. Ich nehme das dann auch persönlich. Ich war dem richtig sauer, dem Huhn, weil es kann einfach nicht sein, dass das, es ist in einer Art Krampf von der Stange gefallen, weil es war in einer Art Dab. Position des Huhn. Also ein Flügel hoch, einer runter und lag es irgendwie unten so. Also das heißt, ich habe aber gehört, dass ein Huhn auch sterben kann, wenn es ein zu großes Ei legt. Und bei meiner guten Ernährung dachte ich mir, vielleicht ist das einfach sozusagen vom vielen Drücken ohnmächtig geworden, wenn du weißt, was ich meine.
Vielleicht hast du einfach auch die Zeichen nicht erkannt, die Vorzeichen, dass es einfach schon lange Selbstmordgedanken hatte und du halt einfach, du hättest halt einfach auch mal, ja, du hättest die Zeichen wahrscheinlich erkennen müssen.
Das ist wirklich, inzwischen entwickelt sich mein Garten in den Garten des Grauens. Ich habe mehrere Kaninchen jetzt schon verloren, die einfach vom Fuchs geholt wurden, Hühner, die getötet wurden vom Habicht und so. Also das ist schon jeden Tag irgendwie echt ein Schock. Es ist einfach.
Aber du lebst in, aber krass, ey, hast du so viel Nature?
Ja, mitten in der Stadt. Aber die Habichte, würde ich sagen, landen im Garten. Das ist eine sehr große grüne Fläche. Nein, aber wie auch immer. Also auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich bräuchte jetzt von dir noch ganz kurz ein gutes, was mache ich mit den Eiern? Was soll ich machen? Wie kann ich die in so kochendes Wasser, muss man so einen Strudel machen und die dann da so reinmachen? Und dann werden die so...
Wenn du so ein pochiertes Ei machst, oder was? Wie isst du denn die Eier am liebsten?
Das ist mir wurscht. Das ist mir wohl. Ich esse alle. Ich muss Eier essen, weil ich kriege die sonst
nicht. Rührei, Omelette. Wenn du jetzt im Hotel am Buffet stehst, was bestellst du?
Dann bestelle ich Pfannkuchen mit Ahornsirup. Nein, natürlich nicht. Ich würde Rührei nehmen. Immer Rührei.
Ja, also ich finde Rührei auch, nehme ich auch meistens. Ja. Und ich finde, bei Rührei ist es total wichtig, dass man, dass das Ei nicht so trocken gegart wird. Dass man wirklich eigentlich aufhört, es aus der Pfanne nimmt, wenn es noch so einen Glanz hat, wo du so eher sagen würdest, jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen zu arg, aber die Restwärme des Eis lässt es noch durchziehen und dadurch bekommt es so ein seidiges, Fluffiges. Also das ist jetzt mal mein Tipp und ich finde Rührei großartig. Mag auch gerne mit Champignons rein, mit Frühlingslauch, Tomaten rein.
Schnittlauch, bis der Arzt kommt, tatsächlich. Ja. Wir liegen essensmäßig werden wir schon mal ein gutes Paar. Jetzt müssen wir noch den Rest rausfinden. So, pass auf, und das machen wir mittels eines Spiels. Nelson, ob du dich gut eignest. Und meine Redaktion hat tatsächlich immer ein Spiel vorbereitet, von dem ich nichts weiß. Ich lese es jetzt einfach mal vor und dann gucken wir zweimal, was dabei rauskommt. Mit Nelson haben wir hier einen erfolgreichen Koch sitzen und auch du, liebe Barbara, stehst gerne in der Küche. Wir haben uns folgendes Spiel ausgedacht, mit dem ihr zwei dem einen oder anderen zu Hause helfen könnt. Viele haben in den letzten Wochen reichlich Lebensmittel gebunkert, die sich lange halten. Aber was machen mit den 5 Kilo Nudeln und dem Dosenspargel? Wir brauchen jetzt eure Expertise. Ihr bekommt immer 3 Lebensmittel genannt, die sich angehäuft haben und ihr müsst daraus ein nettes Gericht kreieren. Natürlich dürft ihr noch Standardlebensmittel hinzufügen, um eure Kreation zu vervollständigen. Viel Spaß und wir sind sehr gespannt. Jetzt pass auf, hier kommt das erste Gericht. Und
sind das jetzt die Gerichte für dein neues Kochbuch dann, oder
ja, wie? Klar, ich bin gnadenlos, aber du würdest auch natürlich im Vorwort erwähnt werden.
Ja, das ist schön.
Jetzt pass auf, folgende wilde Mischung schlägt die Redaktion vor. Hefe, schwer zu kriegen in diesen Tagen, ehrlich. Und wenn du mal welche da liegen siehst im Kühlregal, ich muss jedes Mal lachen, steht, bitte kaufen Sie nur in haushaltsüblichen Mengen, also maximal 2 Klötzchen Hefe. So sieht das, das ist die Realität, wenn man wie ich in normalen Supermärkten einkauft. Du kannst es dir ja einfach liefern lassen.
Ich kann es mir bestellen.
Oh. Das alleine ist schon toll.
Und also meinen Bäckereilieferanten.
Also pass
einfach
auf.
Einfach geschickt, so viel ich will.
Oh. Hefe, Dosenspargel, Tütenpüree. Was sollen wir daraus machen?
Ja, Dosenspargel ist, finde ich, halt nicht so sexy. Deshalb würde ich da halt auf jeden Fall eine schöne Soße machen.
Ja.
Eine schöne Suppe draus machen.
Sollen wir nicht den Spargel ins Püree reinhauen? Weil das Püree an sich ist ja auch nicht so doll, ehrlich gesagt.
Tütenpüree?
Ja.
Ja, wir könnten eine Spargel-Kartoffelsuppe machen da draus.
Das finde ich gut.
Und dazu einfach ein schönes Brioche backen oder sowas. Ja. Das ist oder so ein schönes Brot dazu einfach, ja, ne?
Ganz
zu
genau.
Zu der Suppe ein schönes Brot.
Mit jetzt, uns.
Ich muss auch was sagen, oder?
Nein, nein,
oder
natürlich, ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte auch kleine Brötchen gebacken. Ich hätte das Wort Brioche wäre mir nicht eingefallen, aber ehrlich gesagt, genauso würde ich es auch machen. Weil Dosenspargel und Tütenpüree, das kannst du nur mit viel Sahne dahin rühren, wo wir es gerne hätten.
Also ich finde, ganz ehrlich, also ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, aber ich finde ja Tütenpüree manchmal richtig gut. Ist so ein bisschen Kindheitserinnerung auch und es gab auch Phasen, wo es halt öfter mal dieses Tütenpüree gab.
Na klar.
Und wenn du da ordentlich Butter reinschmeißt, zu Rahmspinat und Fischstäbchen, sensationell.
Du hast
muss ich jetzt leider...
Weißt du, was ich auch was mir ein bisschen fehlt, weil wir ja heute ganz anders kochen als unsere Mütter, finde ich. Und unsere Mütter haben ja hervorragend gekocht. Aber bei uns gab es zum Beispiel oft diese Erbsenmörchen mit weißer Soße von Bonduelle, die in der Dose, und da wusstest du ja bei dem Orangenen gar nicht genau, welches Gemüse das ist, weil es sah nicht aus wie eine Möhre. Es schmeckt auch nicht wie eine Möhre.
Nee, irgendwie nicht. Also ich mochte auch Erbsenmöhren aus der Dose nicht, aber die gab es wirklich sehr oft und es war auch immer, hieß auch immer, dass sie gesund sind, dass Erbsen und Möhren sehr gesund ist, dass Gemüse ohnehin sehr gesund ist. Irgendwann sind wir dann umgeschwenkt auf diese Tiefkühlerbsen. Und die finde ich zum Beispiel total lecker. Ja? Und die haben ja auch noch wirklich Vitamine in den Dosen. Sind ja so gut wie keine Vitamine mehr drin, leider.
Nee, aber jetzt sag mal, wie könnte man denn Erbsen sonst noch essen? Also kaufst du im Ernst frische Erbsen und poolst die da selber raus? Da musst du ja 4 Tage vorher anfangen.
Ich kaufe meistens die Tiefkühlerbsen, weil die werden ja schockgefrostet. Und es ist ja tatsächlich so, dass du dort die beste Nährstofferhaltung hast. Bei denen aus dem Markt, also im Gourmet-Restaurant in der Schote, mache ich es natürlich schon so, da werden die gepult. Wir halbieren die Erbse da auch nochmal. Da sind wir wieder beim akkuraten Arbeiten. Aber ansonsten meistens wirklich Tiefkühlerbsen.
Gut, mache ich auch so. Nächstes Gericht, Haferflocken, passierte Tomaten und Rollmops. Können wir nicht den Rollmops panieren mit den Haferflocken?
Haferflocken, also ich glaube, du könntest vielleicht so eine Art Gazpacho machen irgendwie aus den passierten Tomaten und mit den Haferflocken binden, weil Gazpacho wird ja auch oft mit Brot gebunden, ne? Und dann einfach schön passierte Tomaten, die Haferflocken rein, Gurke rein, abschmecken, Salz, Pfeffer, bisschen Knoblauch. Und dann machst du den Rollmops so als kleinen Spieß dazu einfach, so weißt du, dass du den so ein bisschen zu der Gazpacho den Rollmops isst.
Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Siehst du, es ist nämlich nichts unmöglich, ehrlich gesagt. Mandarinen aus der Dose, Nudeln und Tiefkühllachs. Oh, das geht gut zusammen.
Ja, machst halt so einen Cocktail, ne? So einen Nudelsalat mit Mandarinen, so, also mit so einer Cocktailsoße, Tomate, also Ketchup, Mayonnaise, Orangensaft, Meerrettich, machst du Nudelsalat, die Mandarinen rein, den Lachs schneidest du halt so ein bisschen in Würfel, brätst den und hebst den so runter, weißt du? So ein bisschen so fruchtig.
Langsam habe ich echt das Gefühl, ich muss nach Hause, weil ich muss anfangen zu kochen. Ich bin total begeistert. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist wirklich, es macht Lust auf mehr. Jetzt haben wir so viel über das Essen geredet und wir haben eigentlich den Part fast ein bisschen vernachlässigt, der glaube ich ja eigentlich in deinem Leben, der könnte ja auch ganz vorne stehen, weil wer dich einmal hat singen hören, der vergisst es ja nicht mehr. Du bist ja eigentlich ein Soul Man on Stage. Du solltest ja eigentlich vorne stehen mit dem Mikrofon und nicht hinten mit dem Rührbesen. Welchen Part spielt es in deinem Leben?
Ja, Musik, du hast mich schon jetzt erwischt. Also ich liebe Musik und ich finde es auch echt mega, mit der Band unterwegs zu sein oder mit meinen vielen Freunden, die einfach auch sehr talentiert sind und erfolgreich und Musik machen. Ich vermisse es auch manchmal, aber ich versuche mich immer so reinzusneaken. Irgendwo, wo es geht, bei einem Kochevent, wo ich dann gebucht werde oder wenn ich mal in Berlin bin, dann die Freunde zu besuchen, mit denen irgendwie zu jammen, eine Session zu machen, die Gitarre rauszuholen und so. Also ich versuche einfach, das irgendwie zu integrieren, weil es halt Medizin ist. Es tut mir gut. Ich finde, Musiker sind ja auch immer so ein Volk für sich irgendwie, weißt du, die halt meistens kosmopolitisch denken und weißt du, auch anders sein zulassen. Und das finde ich ganz wichtig. Und auch wichtig, mich mit solchen Menschen zu umgeben zwischendurch.
Du kannst dir doch deine Abende so gestalten, wie du willst. Ich meine, machst du nicht auch so eine Live-Show, wo du kochst? Dann kannst du doch, dann singst du doch da auch noch, oder?
Ja, manchmal, also bei dem Corona-Kochen haben wir jetzt einfach täglich mitkochen. Da habe ich so tatsächlich ganz kurz was angestimmt beim Händewaschen. Aber ja, also ich finde es auch immer, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch, so als Musiker, der eigentlich einen anderen Job macht, denkt man, hinterfragt man sich auch immer wieder, ob es auch cool genug ist. Es ist halt schon was anderes, finde ich, wenn du jeden Tag dich darauf konzentrierst und das dein Leben ist und du halt nur Musik machst. Ich finde, das hat dann eine andere Legitimation. So. Also wenn man, also bei mir ist es immer so, ich denke auch immer, ja, jetzt und das auch noch und das auch noch. Ich mach's halt gerne. Der Trieb dahin ist stark, die Leidenschaft ist stark. Aber ich schäme mich manchmal auch zwischendurch dabei, weil ich mir denke, boah, es ist nicht ausgecheckt und ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht und so. Und da bin ich auch ganz Handwerker. Ja. Also
aber bist du denn der Typ, der sich eigentlich nicht viel Gedanken macht und das einfach so kommen lässt? Oder bist du jemand so der schon viel nachdenkt die ganze Zeit? Oder?
Ich denke viel nach. Ich denke viel nach. Beim Singen selbst lasse ich mich gehen. Da bin ich sehr emotional, eher ein emotionaler Singer. Aber davor und bis ich das gemacht habe und was weiß ich, bin ich eher so ein denke ich alles nach und dreimal und zerdenke es auch oft und ich nehme was auf und denke, es ist cool für Insta und dann denke ich mir, nee, es ist nicht cool genug und dann poste ich es halt nie.
Das ist nicht dein Ernst.
Das ist mein
Ernst. Das ist nicht dein Ernst.
Das ist mein Ernst, genau so ist es halt leider.
Das ist schade, wirklich, weil da verfliegt ja ganz viel in die Biotonne, was du da überhaupt nicht
reinhörst. Ins Bioloch, ja, es ist viel ins Bioloch und ist auch irgendwo dann im Äther verschwunden mittlerweile. Und ich zeige auch, manchmal habe ich auch Songs, weißt du, die habe ich aufgenommen und Monate später zeige ich sie jemanden und dann sagt er, ja, aber das ist ja richtig gut, warum hast du das denn rausgebracht, das muss ja im Radio laufen und so. Und dann denke ich mir, im Moment denke ich dann auch, okay, ist eigentlich echt nicht schlecht, ja. Aber weißt du so, das ist.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ist es doch eigentlich eine ganz gute Eigenschaft, Dinge auch eher zurückzuhalten, als jeden Scheiß rauszuhauen. Wir haben ja momentan sehr viel mit Kollegen und überhaupt auch Menschen zu tun, die eben ungefiltert alles sofort raushauen und alles super geil finden, vor allem sich selber. Und da muss ich sagen, das macht mir weitaus mehr Probleme.
Ja, vor allem, wenn du natürlich Role Models hast, die du feierst, Vorbilder, die du abfeierst und dann, wenn du dich, also man sollte sich nie vergleichen, und aber man orientiert sich natürlich an seinen, die Musiker, die man feiert. Mhm. Wenn man dann sich seine Sache anhört, weißt du, und dann denkt man sich, ja, nochmal, Muss Fadi nochmal dran.
Aber ich kann ich auch verstehen. Aber man, ich bin eigentlich nicht jemand, ich gucke nicht viel nach rechts und links, sondern ich mache einfach mein Ding. Ich gucke auch gar nicht, was die Kollegen machen, weil manches frustriert mich, weil ich schlecht finde, und manches frustriert mich dann, weil ich es so super finde. Und deswegen halte ich mich da eigentlich komplett fern.
Ja, du machst es sehr gut, muss ich sagen. Ich finde es auch extrem cool, und man merkt einfach, dass du das einfach machst. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel. Aber es gibt auch so Phasen, weißt du, wo du es raushaust und wo du sagst, ja, jetzt bin ich da voll dahinter. Und also momentan ist bei mir noch so eine Phase, wo ich mich halt auch noch mehr auf die Gastronomie konzentriere. Ich habe nicht nur wegen Corona, sondern ich habe ja letztes Jahr meine Restaurants so zusammengelegt, und ich habe jetzt gerade so noch ein Optimierungsprogramm irgendwie. Das sind noch ein paar Sachen, die ich machen möchte. Es kommt auch jetzt diese Tagesbar dazu, dann die Genussboxen, die ich jetzt ausarbeite, dieses Müllers at Home Thema. Und wenn das alles ein bisschen eingefahren ist, dann glaube ich, werde ich wieder ein bisschen mehr Musik Zeit haben, um wirklich Musik zu machen. Und das ist der Punkt, weißt du. Ich will dann wirklich auch ein Wochenende oder ein paar Tage nehmen und mich einschließen und wirklich ins Studio gehen. Und dann auch, und heutzutage musst du ja eigentlich auch das alles direkt darum herum bauen, ja, und dir überlegen, wann releasest du es, wann machst du ein Video, wann dies, jenes und so. Klar, du kannst natürlich immer so diese Sessions machen auf den sozialen Netzwerken und so, um zwischendurch mal so ein musikalisches Lebenszeichen zu geben. Aber das mache ich eher weniger. Ne?
Muss man nicht unbedingt. Wie bist du als Chef? Bist du ein Typ, der genau weiß, wo es lang geht und der klare Ansagen macht? Oder ich kann dich überhaupt nicht einschätzen. Bist du Chef? Spielst du Chef?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich bin so schon ein richtiger Chef, aber
das würden wir einfach als Einzelzitat so rausnehmen. Es ist ja auch lustig, wenn es nicht im Zusammenhang steht. Ich bin schon ein Chef.
Ich bin schon so ein Chef. Nein, ich hatte früh schon meine erste Pfadfindergruppe und so weiter, und ich habe früh schon angefangen so mit Teams zu arbeiten und mit Leuten irgendwelche Sachen zu machen. Das fällt mir eigentlich relativ leicht. Ich komme natürlich aus der alten Schule, was die Küche angeht, also wo die Hierarchien noch etwas deutlicher angezeigt und ausgeprägt waren, ja.
Also Günther Jauch hat mir letztens im Gespräch gesagt, dass er den Eindruck gewonnen hat, dass inzwischen mit Mitarbeitern der Ton eher so ist, dass man sagt, meiner Ansicht nach erscheint mir dieser Teppich grau. Man darf nicht mehr sagen, der Teppich ist grau, sondern man muss mehr auch so auf andere Stimmungen der anderen Mitarbeiter irgendwie Rücksicht nehmen. Und das würde ihn zunehmend stressen. Also flache Hierarchien, ja.
Ja, das kann ich gut verstehen. Es ist natürlich schon auf der einen Seite cool, dass sich das verändert hat, dass man ein bisschen, dass es ein bisschen, ja, dieses Thema Wertschätzung und das ist halt total wichtig geworden. Lustigerweise sind aber dafür andere Themen wie zum Beispiel Geld verdienen oder so manchmal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, finde ich. Also es ist ganz lustig, du gehst zu jemandem und sagst, ja, der halt viel arbeitet, sagst, ja, ey, mach mal ein bisschen was am Gehalt oder was mach mal mit dem Auto. Nee, also ganz ehrlich gesagt, Freizeit wäre mir lieber, ist dann so die Antwort, ne? Ist ja auch cool, ne?
Ja,
klar. Es hat sich einfach verändert. Aber ich habe diesen Switch vor ein paar Jahren, bin ich den mitgegangen. Also ich würde sagen, als ich begonnen habe, da war ich schon noch so der Typ, der gesagt hat, ja, früher war alles anders und früher haben wir so und so gemacht. Da habe ich dann irgendwann mal gemerkt, dass dieses Zitat nicht mehr so zieht. Und habe mich dann auch, bin mit der Zeit gegangen und habe viel gelernt, auch viel Lehrgeld gezahlt, muss ich ehrlich sagen, auch viele Mitarbeiter verloren. Aber jetzt in den letzten Jahren habe ich ein sehr, sehr stabiles, konstantes Team und ich versuche halt da dem entgegenzuwirken und einfach eben mit jedem immer eine Connection zu haben, mit jedem zu sprechen, zu antizipieren, wenn irgendjemand der Schuh drückt irgendwo und einfach mit großmöglichster Sensibilität und Feingefühl das Schiff da zu steuern, ja.
Arbeitest du mehr mit Frauen oder mehr mit Männern?
Gemischt. Sehr, sehr gemischt. Das ist sehr ausgewogen bei uns. Also es ist wirklich Hälfte, Hälfte bei uns. Ist immer schön bei Betriebsfeiern.
Ja, cool. Gell? Ja. Man muss ja auch immer mit Blick auf die Weihnachtsfeier einstellen.
Ja,
und
genau.
Da willst du ja auch nicht dann mit 80 Jungs und 4 Frauen und davon sind noch 2 irgendwie. Also, nee, ich weiß, was du meinst. Also ich sehe schon, du hast die ganze Sache mit Weitblick irgendwie organisiert. Das gefällt mir sehr gut. Was machst du heute noch? Was ist denn das Nächste, was ansteht?
Jetzt gehe ich gleich runter in Laden, Mittagsgeschäft einmal gucken. Da sind immer so diese Business-Lunch-Gäste, die man dann ja auch, die meisten kennt man, und einmal gucken, ob alles schön ist. Dann eine Website gibt's bald, eine neue, da wird jetzt noch ein bisschen dran gearbeitet. Die Nussbox, die Vatertagsbox ist heute rausgegangen. Postings, Insta, Social Media, Dienstpläne nochmal angucken. Dann treffe ich mich mit einem Eistypen, der macht demnächst mal so einen kleinen Eisstand irgendwie auf der Terrasse.
Ja. Nachmittag ist voll, oder?
Ja, es gibt immer
genug. Irgendwann gehst heim, oder?
Irgendwann geht's heim, ja. Ja. Lege mich aufs Sofa.
Legst dich richtig hin. Und was machst du dann, wenn du auf dem Sofa liegst? Letzte Frage.
Sofa ist gerne mit Freunden. Oder ich gucke auch gerne natürlich Filme und so Geschichten, mache gerne Musik. Ich beschäftige mich gerne mit den gerade natürlich viel auch mit, was so abgeht mit Corona oder so. Ne, ich schau viel, daddel leider auch viel auf dem Handy rum, muss ich sagen. Mhm. Das ist so eine Mischung aus Social Media Kontakten, aber dann eben auch mal irgendwas googeln, Gerichte. Nachdenken, also ich kann wunderbar, ja wirklich, ich bin so wirklich jemand,
der... Der Tag auch, ist ja voll, das gibt's ja nicht.
Ja, es gibt halt immer irgendwas zu tun und irgendwas Cooles, ich beschäftige mich gerne auch mit also, ja, was sind die neuen Menüs, was sind die neuen Trends, also das ist, es gibt wenig Langeweile, sage ich dir ganz ehrlich.
So, ich gehe jetzt heim und hol mir ein bisschen Hefe und Dosenspargel und Tütenpüree und mach unsere Suppe und dann werde ich dich schnellstmöglich darüber informieren, wie das Ganze so angekommen ist in der Familie. Ist das okay?
Unbedingt.
Sollen wir das machen? Super. Nelson, I wish you what. Es war fantastisch und jetzt entlasse ich dich in deinen Tag. Die Leute da unten warten ja schon auf dich. Auf mich wartet keiner. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich
rümmel hier noch
ein bisschen rum.
Und, ist klar.
Tschüss.
Ist klar. Ich glaube, es...
Tschüss. Tschüss. Beim nächsten Mal wieder persönlich, bitte. Tschüss.
Ciao.
Danke sehr. Danke. Was für ein großartiger junger Mann. Und so jung, mein Alter ungefähr, 1979 geboren. Clemens, ich muss los jetzt.
Man will sofort kochen, oder?
Den Tütenpüree und die Dosen-Champignons jetzt irgendwie raussuchen.
Noch ganz kurzer Tipp für alle, die jetzt noch mehr Lust haben, noch mehr über Kochen zu erfahren. In der Barbaradio-App Tim Melzer, Folge 69, Tim Raue 67 und Christian Rach 56, also für alle, die noch mehr Lust auf Töpfe und Pfannen haben, haben wir alles.
Mit Männern übers Kochen sprechen macht mir besonders viel Spaß. In der nächsten Woche ist dann wieder ein neuer Gast da. Mal gespannt, wer es ist. Wird auf jeden Fall mit Sicherheit wieder genauso unterhaltsam. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr reingehört habt. Bis dann, eure Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de